Markus 9 ist unser Text. Vor zwei Wochen haben wir den ersten Part von Markus 9 uns angeschaut, betrachtet. Die sogenannte Verklärung Jesu, wie er den Jüngern, seinen drei engsten Jüngern, in einer herrlichen Art und Weise begegnet. Und wir sehen, dass die Jünger gerne da bleiben möchten auf diesem Berg mit Jesus und mit Mose und mit Elia. Diese wunderbare Schau der Herrlichkeit wollen sie nicht verlassen, wollen gerne die ganze Zeit permanent da bleiben, Hütten bauen. Und wir sehen in Markus 9, Vers 9, dass sie dann von dem Berg herabsteigen. Und wir können davon lernen, dass der Weg zur ewigen Herrlichkeit, von der wir gesungen haben, dass ich zu dir heimgehe, haben wir gesungen. Ich hoffe, dass wirklich das jeder für sich als Gewissheit hat, dass man am Ende seines Lebens heimgeht, zu seiner Bestimmung zurückkommt. Und also, dass der Weg zur ewigen Herrlichkeit für die Jünger gepflastert ist mit Steinen des geistlichen Kampfes. Wir bleiben nicht auf dem Berg, sondern wir gehen runter. Wir gehen runter. Der Weg nach oben führt letztendlich nach unten. Und das erleben die Jünger hier in diesem Augenblick. Sie können keine Abkürzungen nehmen. Wir können nicht irgendwie Jesus überreden. Herr, es ist so schön in deiner Gegenwart und in dieser Herrlichkeit, die wir, ich hoffe, auch hier sonntags immer mal wieder erleben. Aber Jesus tut uns nicht den Gefallen, dass er uns einfach hier einsperrt und wir einfach in der Herrlichkeit schwelgen. Das ist für uns eine Lektion, dass die vom Berg runtergehen, dass wir nicht, zumindest im Hier und Jetzt, dazu bestimmt sind, einfach nur in der Herrlichkeit Gottes und in seiner Gegenwart, in seiner Nähe zu schwelgen, sondern zugerüstet zu werden in der Herrlichkeit zum Dienst. Was hier passiert, wenn wir Gott loben, wenn wir unsere Stimme erheben, ist etwas Ermutigendes und Erbauliches, wenn man merkt, oh, ich bin nicht allein, es gibt noch andere neben mir, links, rechts, vorne, hinten, egal, auch wenn sie schief singen, sie lieben Jesus. Sie machen es wenigstens aus ganzem Herzen. Aber es dient dazu, dass wir in den Alltag hineingehen und dort gestärkt von Gott der menschlichen Not begegnen. Und das ist genau das, was jetzt gleich den Jüngern passieren wird. Dass sie mit menschlicher Not, mit grausamer Not teilweise, konfrontiert werden und heraus aus der Herrlichkeit arbeiten. Aber es braucht diese Ebene, dass wir auch wirklich vom Berg runtergehen. Es ist wichtig für uns, dass wir das hören. Denn wir machen nach dem Sonntagsgottesdienst nicht Pause und warten und retten uns dann einfach in den nächsten Sonntag, sondern wir wollen von hier gestärkt losgehen in den Alltag. Jüngerschaft geschieht im Alltag. Jüngerschaft geschieht nicht oder nicht nur jetzt gerade. Wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann geschieht deine Jüngerschaft nicht nur jetzt 2 Stunden lang. Also ich werde nicht 2 Stunden predigen. Zumindest habe ich das nicht vor. Schauen wir mal. Es muss hinüberfließen in den Alltag, dort, wo wir sind, dort, wo die Menschen sind, dort, wo Not ist, dort, wo Katastrophe ist. Und wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir in Emmendingen ohne Wirkung bleiben. Dann sind wir uns alle selber genug, freuen uns einfach an uns und an Gott. Aber das Gute teilen wir nicht mit den Menschen um uns herum. Unsere Vision als Gemeinde lautet: Wir sind eine Gemeinde, durch die Menschen in Emmendingen und Umgebung zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus finden. Das ist ein steiler Anspruch. Aber nichts anderes hat uns Jesus aufgetragen. Dass wir rausgehen und dass wir dort, wo wir sind, dass wir von Jesus Zeugnis geben, dass er retten kann, dass er vergeben kann, dass er heilen kann, dass er alles das tun kann, was ein Mensch an Hilfe nötig hat. Und mit einer starken Krise, menschlichen Krise, sind wir in den Versen 14 bis 29 des 9. Kapitels aus Markus-Evangelium konfrontiert. Und ich lese zuerst die Verse 14 bis 18. Und als sie, das heißt Jesus und seine drei Jünger, zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Hier sind wir massiv konfrontiert, nicht nur mit einer schrecklichen Not eines Vaters, der einen Sohn hat, der im wahrsten Sinne des Wortes dämonisiert ist, besessen ist. Wir sind hier konfrontiert mit einer Kraftlosigkeit und Wirkungslosigkeit der Jünger. Deine Jünger konnten es nicht. Und die Gegner, die Jünger diskutieren ja gerade, die sind im Wortgefecht, die streiten gerade. Und die Gegner, die Schriftgelehrten zu der Zeit, waren auch da und haben angefangen, mit ihnen zu diskutieren und zu streiten. Die Wirkungslosigkeit und die Kraftlosigkeit der Jünger gab den Gegnern Anlass dazu, etwas Falsches über Jesus zu denken. Warum? Die Menschen gingen davon aus, dass die Vollmacht Jesu in den Jüngern wiederzufinden ist. Noch einmal, die Menschen gingen davon aus, dass die Vollmacht, die sie von Jesus kennen, in den Jüngern von Jesus wiederzufinden sind. Warum sage ich das? Der Vater spricht in Vers 17, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Jesus war aber gar nicht präsent. Merkt ihr was? Jesus war gerade auf dem Berg und hat Gottesdienst gefeiert mit drei Jüngern. Er sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht und deine Jünger konnten es nicht. Sie konnten nicht helfen. Merkt ihr was? Wie sehr der Vater die Nachfolger Jesu mit Jesus identifiziert? Wenn ich etwas zu den Jüngern bringe, wenn ich etwas zu den Nachfolgern Jesu, wenn ich etwas zu der Kirche Jesu Christi bringe, dann bringe ich es Jesus. Wenn du Nachfolger bist und jemand zu dir kommt, dann kommt er nicht zu dir, sondern er kommt zu Jesus. Jesus sagt in Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Glaubst du das? Glaubst du das? Die Jünger haben es, ich weiß nicht, ob sie es geglaubt haben, aber auf jeden Fall wurden sie mit dieser Realität, dass andere das für sie zumindest geglaubt haben, konfrontiert. Wir glauben, dass wenn ihr Jesus nachfolgt, dass wir Jesus finden, wenn wir zu euch kommen. Dass wir die Kraft Jesu erfahren, wenn wir zu euch kommen. Dass wir die Hilfe Jesu erfahren, wenn wir zu euch kommen. Merkt ihr was? Das ist total krass. Die Jünger merken gerade eine Lektion darin, dass sie als Jünger Jesu Jesus repräsentieren. Deswegen spricht Paulus auch davon, dass wir der Leib Jesu Christi sind. Christus manifestiert sich, macht sich sichtbar in den Gläubigen, in seinen Nachfolgern. Geschieht das bei uns? Geschieht das in unserem Leben? Und ich frage mich, was sagt unsere Kraft, unsere Auswirkung über unseren Herrn aus? Das muss sich die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Gottes, muss sich das in den heutigen Tagen fragen. Was sagt unsere Auswirkung, unsere Kraft, unser Effekt über den aus, dem wir dienen? Und meine Lieben, wenn da nichts ist, dann geben wir den Menschen um uns herum Anlass dazu, etwas Falsches über den zu denken, dem wir dienen. Es ist nicht so, dass Jesus sie irgendwie, ja, ihr könnt das nicht, weil ihr einfach nicht die Fähigkeiten habt, so wie ich. Ich bin halt Jesus und ihr halt, seid halt nur meine Schüler. In Markus 6, Vers 7 lesen wir, das hatten wir schon, ein kurzer Sprung, da ruft er die 12 herbei und er fing an, sie zu zwei und zwei, also in Grüppchen auszusenden und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Jesus hat ihnen Privilegien gegeben. Ihr seid Botschafter und ihr sollt das multiplizieren, was ich tue. Die Jünger hatten also alles, was sie brauchten, in der Hand. Sie hatten eine Verbindung zu Jesus und Jesus hat sie begabt, Jesus hat sie befähigt, hat gesagt, los. Er hat sie bevollmächtigt. Es liegt nicht daran, dass wir nicht ausgerüstet sind. Es liegt daran, ob wir das, was wir als Ausrüstung haben, ob wir das auch gebrauchen. Und ich frage mich, was muss Jesus in diesem Moment denken, wenn die Jünger die Privilegien, die sie haben, nicht nutzen? Und vielmehr frage ich mich, wie es um uns steht. Wie steht es um uns als Gemeinde? Was denkt Jesus über seine Gemeinde, wenn er sieht, Mensch, hier ist ein ganzer Raum voller Bevollmächtigter? Wie sieht's aus? Wie sieht's bei dir und wie sieht's bei mir aus? Die Hilfesuchenden hier, der Vater, der verzweifelt hier in dieser Situation. Der verzweifelt an den Jüngern. Wir werden später sehen, dass sich das überträgt an seiner Verzweiflung gegenüber Jesus. Aber wir sehen auch, selbst wenn Hilfesuchende an uns Jüngern verzweifeln, bleibt Jesus fähig, alle Sehnsüchte zu stillen, die in der Kirche oft ungestillt bleiben. Jesus ist in der Lage, über unsere Unfähigkeit hinaus zu handeln. Und das ist, meine Lieben, eine gute Nachricht. Es ist eine Konstante der Kirchengeschichte, dass das Volk Gottes, dass Christen enttäuschen. Wir werden enttäuschen. Deswegen ist es eine gute Nachricht zu sehen, dass Jesus über unser Vermögen hinaus in der Lage ist, zu agieren. Und deswegen, wenn du selber in der Situation steckst und denkst, ich wurde von Christen enttäuscht, dann bitte ich dich, dass du die Gesinnung dir aneignest, die wir in Vers 15 sehen, als sobald die ganze Volksmenge, die gerade sehr enttäuscht war von den Jüngern, ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Sie merken, boah, die können nichts. Aber ich bitte dich, schau auf ihn. Staune über ihn. Laufe zu ihm und begrüße ihn. Denn wir müssen bekennen, und ich bin da ganz vorne mit dabei, ich enttäusche. Ich will nicht, ich will von diesem Text lernen und etwas anderes tun, aber diese Wahrheit steht hier ganz am Anfang. Jesus ist fähig, Jesus ist in der Lage. Und wenn du dich enttäuscht fühlst von der Kirche, von Christen, dann schau auf ihn und begrüße ihn. Denn kein Hilfesuchender in den ganzen Evangelien, die von den Jüngern enttäuscht wurde, wurde jemals von Jesus enttäuscht, wenn er zu ihm gekommen ist. Jesus enttäuscht nicht. Wir enttäuschen. Gott vergebe es uns und die Menschen um uns herum mögen es uns vergeben. Also die Hilfesuchenden sind gerade am Resignieren. Das ändert sich erst ganz zum Schluss, aber in diesem Moment ist gerade Verzweiflung angesagt. Und Jesus könnte auch in diesem Moment schlapp machen, verzweifeln, resignieren, aber er geht voran und widmet sich gleich zwei Problemen, die er konkret benennt. Das ist einmal die dämonische Kraft oder Macht und auf der anderen Seite der Unglaube der Menschen. Diese zwei Themen bestimmen jetzt das Geschehen. Unglaube und die Kraft des Satans. Vers 19 und 20. Er beantwortete ihn und spricht, ungläubiges Geschlecht oder ungläubige Generation, kann man sagen. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Die Bibel beschreibt unseren geistlichen Kampf, den Kampf, den wir als Jünger Jesu haben, wenn wir vom Berg runtergehen, dass unser Kampf auf drei Ebenen stattfindet. Einmal der Kampf mit uns selbst gegen unser eigenes Fleisch. Ich denke, den kennt jeder, so mit den eigenen, oftmals selbstsüchtigen Wünschen, Begierden, Leidenschaften, wo die Bibel sagt, töte sie, damit du lebst, damit sie dich nicht zugrunde richten. Also der Kampf gegen unser Fleisch. Dann der Kampf gegen die Welt. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Milizen jetzt losschicken hier in Emmending. Das ist nicht der Punkt. Wenn es um den Kampf gegen die Welt geht, dann geht es darum, dass das, was uns die Welt irgendwie weismachen möchte, was konträr zu dem steht, was Gott gesagt hat, dass das für uns ein Kampf ist. Denn unsere Gedanken und unsere Sinne werden jeden Tag beballert. Und du musst schauen, was machst du mit diesen Dingen? Und die Bibel sagt, da musst du kämpfen. Wenn du da einfach mit offenem Visier unterwegs bist, dann wirst du nie in der Lage sein, gegen den Strom zu schwimmen. Aber das ist von Definition her ein Christ, dass er gegen den Strom schwimmt und sagt, nicht so wie alle, sondern so wie Jesus. Also Kampf gegen das eigene Fleisch, gegen unsere Umwelt, die uns auch negativ beeinflusst. Und das dritte ist der Kampf gegen den Satan und seine Gefolgschaft. Und das ist eine Ebene, die interessanterweise sehr oft verleugnet wird unter Christen. Obwohl sie, jeder rechtschaffene Christ würde jetzt sagen, ja, Amen zu diesem Text und ja, richtig. Aber die Wirksamkeit des Satans heute ist für viele ein Stolperstein und sagen, nein, damit kann ich hier heute nicht so viel anfangen. Ich möchte einen Text lesen, den ich schon vor 2 Jahren hier zitiert habe. In unseren Tagen wird der Teufel entweder ignoriert oder zum Brennpunkt der Aufmerksamkeit gemacht. Also beides, ja? Also entweder gibt's nicht oder überall steckt der Satan und überall sind dämonische Mächte und so weiter. Da beide Extreme falsch sind, ist es ratsam, die biblischen Aussagen zu studieren. Es gibt keinen Zweifel, dass es einen bösen, intelligenten Geist gibt, der Zugang zum menschlichen Geist hat und darauf aus ist, unsere Beziehung zu Jesus Christus zu zerstören. Für viele Christen gehört das Akzeptieren der Existenz Satans zur Rechtgläubigkeit. Aber es fällt ihnen schwer zu glauben, dass Satan oder seine Helfershelfer immer in unserer Nähe sind und nach einem Weg suchen, um uns von Gott wegzuziehen. Doch genau das spielt sich ab. Satan hofft, uns Gedanken eingeben zu können, von denen wir meinen, es seien unsere eigenen. Und jetzt bringt er ein biblisches Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Als die Christen und Gemeindemitglieder Ananias und Sapphira eine Lüge vorbrachten, meinten sie, diese Täuschung sei ihre eigene Idee. Aber der Apostel Petrus sagte zu dem Mann Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Es war Satans Idee gewesen und es war ihm gelungen, diese zwei Christen dazu zu bringen, sie auszuführen. Ananias und Sapphira selbst hätten bestimmt Mühe gehabt zu glauben, dass Satan ihnen diese Täuschung ins Herz gegeben hatte. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie versucht wurden. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie versucht wurden. Könnte Satan damit zu tun gehabt und darauf gehofft haben, dass Ihre Beziehung zu Jesus Christus auf Dauer ruiniert wird? Weil Satan uns auf dem Fuße folgt und um unsere Schwachheit weiß, plant er unseren Fall mit großer List. Bildlich gesprochen ist er wie eine Schlange, die darauf lauert, uns zu veranlassen, entgegen unserer Bindung an Jesus Christus zu handeln. Satan möchte unsere Zunge beherrschen, dass wir schlecht über andere reden, klatschen und tratschen. Er möchte, dass wir negative Gerüchte verbreiten, gleichzeitig aber die Wahrheit verschweigen, die gut ist. Aus biblischer Perspektive ist es Fakt. Es ist Fakt, dass es diese böse Geisterwelt gibt. Und wir sehen das ganz besonders in unserem Text, dass es wie ein krasser Kontrast ist. Auf der einen Seite die göttliche Herrlichkeit in einem Kapitel und auf der anderen Seite die satanischen Todesschatten. Und beide begegnen sich auf dem Weg der Nachfolge. Wir sehen, dass Jesus wird verklärt und es ist eine krasse Gegenwart Gottes da und im nächsten Augenblick der Kampf gegen den Satan. Früher, als Jesus getauft wurde, hat Gott vom Himmel her über ihn gesprochen. Gegenwart Gottes, Gottes Herrlichkeit ist präsent. Und dann geht er zum Fasten in die Wüste und wird angegriffen vom Satan. Diese beiden Realitäten sind für Jesus überhaupt keine Frage. Und das Neue Testament, und das ist mir wichtig, das Neue Testament wiederholt unentwegt den Kampf gegen die List Satans. Unentwegt. Ja, durch Jesu Christi Tod am Kreuz ist der Feind entmachtet. Er hat kein Anrecht mehr auf uns. Aber obwohl das wahr ist, sagt Paulus, gebt dem Teufel in eurem Leben keinen Raum. Und das Neue Testament ist voll von Hinweisen an die Gläubigen. Verleugne diese Realität nicht. Ich bin in der Woche, habe ich einen ganz kurzen Ritt durchs Neue Testament gemacht. Für die, die mir nicht glauben. Einfach nur mal die Kapitel im Neuen Testament, die ganz explizit vom Satan oder vom Teufel oder vom Dämon sprechen. Von ihrer Wirksamkeit in unserer Zeit. Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 13, Römer 8, 1. Korinther 7, 2. Korinther 2, 11, 12, Epheser 4 und 6, 1. Thessalonicher 2, 2. Thessalonicher 2, 1. Timotheus 1, 3, 4, 5, 2. Timotheus 2, Jakobus 2, 3, 4, 1. Petrus 5, 1. Johannes 2 und Offenbarung habe ich erst gar nicht angefangen zu zählen. Die Präsenz ist vorhanden. Und ich möchte, dass wenn wir uns auf diesen Text konzentrieren, dass wir nicht einfach sagen, ah ja, ja, das waren alles einfach naive Leute. Der war einfach Epileptiker. Jesus wusste, worum es geht. Jesus wusste, worum es hier geht. Hier geht es nicht einfach nur um eine psychische Krankheit. Hier geht es um die Präsenz des Satans, die heute nicht weniger ist. Und es gibt einige hier unter uns, die sehr, sehr deutlich solche ähnlichen Situationen zeugnishaft berichten könnten. Vers 21 bis 22. Und er fragte seinen Vater. Ist krass, oder? Er sieht diese Manifestation und Jesus geht nicht sofort in die Aktion, sondern geht ins Gespräch. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit an. Und oft hat er ihn, also der Geist, und oft hat der Geist meinen Sohn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Ich finde, dieser Text spricht ganz besonders in die Situation von notleidenden Eltern. Viele Eltern sitzen hier in den Reihen. Eltern, die verzweifelt sind über die Situation ihrer Kinder. Und dieser Mann ist verzweifelt. Dieser Vater ist verzweifelt. Er sieht sein Kind gefangen. Ein Kind, was dringend Befreiung braucht. Und Jesus lädt den Vater ein, seine Geschichte zu erzählen. Jesus ist interessiert an dem, was der Vater durchmacht. Jesus ist nicht einfach nur ein Wundermacher, der seine Pistole zückt und ein Wunder rausschießt, sondern er möchte, dass der Vater als ganze Person mit allem, was er ist und was er hat, vor ihm steht und vor ihm kommt. Denn der eigentliche Kampf für Jesus ist nicht der Kampf um den Dämon, sondern um noch eine andere Ebene. Wir sehen nämlich beim Vater, was sagt er hier? Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wisst ihr, was das ist? Es ist Frustration, es ist Hilflosigkeit. Hier ist keine Hoffnung und kein Glaube. Das ist kein Ausspruch des Glaubens. Wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen und hilf uns. Das ist, der Mann ist fertig. Der Mann ist zu den Jüngern gegangen und hat eine Enttäuschung erlebt. Vielleicht hat er vorher noch Hoffnung gehabt. Vielleicht hat er noch eine Erwartung gehabt. Diese Jünger werden mir helfen, die kennen ja Jesus. Die sind ja verbunden mit ihm. Die werden mir helfen. Aber jetzt, finito. Jetzt sieht er Jesus, alle sind begeistert, aber er vielleicht noch nicht so ganz. Und sagt, wenn du etwas kannst, dann hab doch Erbarmen. Vielleicht hattest du auch Hoffnung, dass sich Dinge ändern. Aber sie haben sich bislang noch nicht geändert. Und du kannst auch keine Kraft aufbringen, noch einmal zu hoffen. Und schaut, was Jesus tut. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst. Er zitiert ihn, wenn du das kannst. Dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was macht Jesus hier? Jesus kennt ja die seelischen Prozesse, auch die Dynamik in unserem Herzen. Wie es auf und ab geht und ab und noch mal ab. Und er sieht, dass er in einer totalen Enttäuschung hängt. Und Jesus fordert ihn heraus, in der Not wieder Hoffnung zu schöpfen. Er fordert ihn nicht vorher dazu auf, sondern er fordert ihn auf, als er mitten im Todestal steckt. Nach einer Niederlage, nach einer Entmutigung ist Jesus menschlich gesehen fast frech. Jetzt kommst du und erwartest Hoffnung und Glaube? Das ist vorbei. Aber schaut, unser Glaube ist kein Schönwetter-Christsein. Wir sind keine Schönwetter-Christen. Wir sagen, alles ist super, alles ist toll, mein Leben gelingt und deswegen kann ich glauben. Christlicher Glaube ist eigentlich genau das Gegenteil. Alles um mich herum sagt mir, das ist nichts, das funktioniert nicht. Ich bin verzweifelt, ich bin hoffnungslos und glaube dennoch. Und deswegen sage ich dir heute auch nicht einfach in deiner Situation, wenn es dir vielleicht miserabel geht, glaub einfach. Denn das wäre Käse. Niemand kann einfach glauben. Niemand kann einfach hoffen, wenn man sowas erlebt hat. Wisst ihr, was nötig ist? Die Begegnung mit Jesus Christus ist nötig. Die Begegnung mit Gott persönlich ist notwendig. Dann nutzt kein Prediger, der sagt, glaub einfach. Wie einfach? Du hast keine Ahnung, durch was ich durchmache, wo ich durchgehe. Und erzähl mir nichts von Hoffnung. Hör auf mit deinen billigen Sprüchen. Und deswegen fange ich erst gar nicht an mit diesen billigen Sprüchen. Versuch einfach noch den letzten Funken in dir selbst zu suchen. Glaube ist was anderes. Schau auf Christus. Schau auf Jesus. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Vertrau auf ihn. Schau, was er tun kann. Schau auf seine Macht. Sieh, dass er in deiner Situation völlig standhaft bleibt. Dass er in Anbetracht jeglicher dämonischen Aktivität, die uns Angst machen kann, furchtlos ist. Er sagt, ich hab dich nicht so, sondern du sagst, wenn ich das kann, wenn du das kannst, was Jesus ihm im Prinzip sagt, ist, sorge dich nicht um mein Können, sondern vielmehr um deinen Glauben. Sorge dich nicht um mein Können, sondern um dein Glauben. Denn wenn du Wunder sehen willst, gibt es laut Jesus hier eine Voraussetzung. Glaube. Glaube. Markus 6, Vers 5 bis 6. Als Jesus in seiner Heimatstadt war, konnte er dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus konnte nicht handeln. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Wenn du etwas kannst, dieses Wort, wenn du etwas kannst, unterscheidet sich massiv von dem Ausspruch des Aussätzigen, den wir im ersten Kapitel schon gehört haben, der Jesus sieht, auch übrigens in einer absoluten Notsituation. Wo wir nicht anfangen brauchen zu vergleichen, ja, was ist jetzt schlimmer? Wenn du in Not bist, ist deine Not subjektiv gefühlt Not. Egal, ob auf der anderen Seite der Erde ein Krieg ausbricht oder so. Das ist deine Not. Und die ist real. Und die kann heftig sein. Und der Aussätzige läuft zu Jesus, Markus 1, Vers 40, wirft sich zu Boden und schreit zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das sind himmelweite Unterschiede, wenn ich sage, wenn du kannst, hilf mir. Oder ich sage, wenn du willst, kannst du. Der Aussätzige hat im Glauben gesprochen. Der Aussätzige hatte wahren Glauben. Leute, Glaube ist nicht das, ich muss es wiederholen, weil es oft in unseren christlichen Kreisen Achterbahn fährt, dieser Punkt. Glaube ist nicht das, was ich kann. Glaube ist das Vertrauen auf jemanden, der größer ist, der mich tragen kann, wenn ich es selber nicht kann. Glaube ist nicht etwas, wo ich mich anstrenge, wo ich versuche, härter dran zu arbeiten. Du kannst nicht. Es geht nicht um großen Glauben. Als die Jünger sagen, Herr, mehre unseren Glauben, dann sagt er, wenn du einen Glauben hast wie ein Senfkorn, so, dann kannst du zu dem Berg sagen, bewege dich, wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Es geht nicht um ich bin kräftig in meinem Glauben, ich bin irgendwie ein mutiger Gläubiger. Das ist nicht der Punkt. Ein Prediger hat mal einen netten Vergleich gemacht und das ist jetzt gerade ganz nett, weil die meisten sitzen. Du sitzt gerade auf einem Stuhl und das ist im Prinzip vergleichbar mit dem biblischen Prinzip Glauben. Du sitzt gerade und ruhst. Du ruhst darin, in dem Vertrauen, dieses Ding, auf dem ich sitze, hält mich. Und da ist keiner in dem Raum, der irgendwie jetzt sich ganz fest anstrengt zu glauben, der Stuhl wird mich halten. Versteht ihr? Du sitzt einfach und hast völliges Vertrauen, du wirst in der nächsten halben Stunde nicht zusammenbrechen. Du bist nicht gekommen und hast geguckt, sind die Schrauben auch alle richtig? Ist die Lehne noch? Du hast dich hingesetzt. Du hast begonnen zu ruhen. Und das ist das, was wir in der Bibel vorfinden. Das ist das, was Jesus von uns möchte. Dass wir Jesus sehen. Und wenn du es bildlich und blumig haben möchtest, uns auf seinen Schoß setzen. Und da geht es nicht darum, ich streng mich ganz doll an. Nein, ich sitze einfach. Ob doll oder nicht doll, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Ich sitze. Ich ruhe in dir. Und ich möchte sehen, dass du mich trägst. Das bedeutet, dass wir von dem Aussätzigen lernen können. Wenn du willst, dann kannst du. Befrage Gott nach Befrage Gott und frag ihn nach seinem Willen. Ordne dich seinem Willen unter. Was willst du? Aber stelle Gottes Können und sein Vermögen und seine Möglichkeiten nicht in Frage. Gott kann alles. Und deswegen ist uns prinzipiell alles möglich. Gott kann alles. Darum ist dem Glaubenden alles möglich. Unglaube ist die Möglichkeit, Gottes zu hinterfragen. Für uns ist Unglaube oft so Leute, die sich von Gott in Rebellion abwenden und sagen, ich bin Atheist und dieses ganze christliche Gelaber, damit will ich nichts zu tun haben. Die Bibel zerreiße ich, wenn es sein muss, dann rauche ich sie. Ja, das ist aber für Jesus noch nicht Unglaube. Also auch, natürlich. Aber Unglaube fängt für Jesus da an, wenn ich vor Christus stehe, wenn ich über Gott nachdenke und sage, in meiner Situation, in Anbetracht meiner Situation ist dir nicht alles möglich. Wenn wir beginnen, Gott zu limitieren in Anbetracht unserer Situation, ist das der Beginn von Unglaube. Glaube, das Gegenteil, ist die Erwartungshaltung, dass entgegen aller Befürchtungen Jesus alles möglich ist. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht gegeben. Das wissen wir alle. Dieser Satz ist mega berühmt unter Christen. Aber handeln wir, glauben wir, leben wir in diesem Wissen, dass Jesus wirklich alle Macht gegeben ist? Und bitte schau auf deine jetzige Situation, die dir Kummer bereitet. Willst du wirklich mit dem Wissen, dass Jesus proklamiert, mir ist alle Macht gegeben, sagen, Jesus, da gibt's eine Sache, die dir zu groß ist? Du bist natürlich ein frommer Christ und sagst, nein, das sage ich natürlich nicht, aber wir handeln so. Wir glauben so, oder wir sind so ungläubig wie dieser Vater. Und auch verständlich. Aber Jesus provoziert auf massive Art und Weise. Wenn du dich nach Veränderung sehnst, dann glaube daran, dass Jesus alle Macht gegeben ist. Nicht, dass du dich anstrengen musst, um irgendetwas zu vollbringen. Das ist nicht das Prinzip unseres Glaubens. Preis den Herrn nicht. Dafür gibt's unendlich viele andere Religionen. Geh dorthin, wenn du das willst. Aber das wird dich zum Scheitern bringen, weil du merkst, du hast es nicht in der Hand. Du kannst nicht. Und das zeigt uns unsere Biografie von jedem Einzelnen von uns, dass wir nicht in der Lage sind, alle Fäden in der Hand zu halten. Sagt es dir nicht deine eigene Geschichte? Auch wenn du meinst, gut auszusehen und erfolgreich bist, gibt es unendlich viele Punkte, wo du gescheitert bist, wo du es nicht hältst, wo du es nicht kannst. Und Gott möchte uns da haben. Das ist der Beginn der guten Nachricht, dass ich merke, aber es gibt jemanden, der kann. Es gibt jemanden, der kann. Jesus will, dass wir in unserer Schwachheit, in unserer Verzweiflung, in unserer Hilflosigkeit uns komplett auf ihn werfen und nicht an seiner Macht und Fähigkeit zweifeln. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die immer wieder ausruft, Gott, wir limitieren dich nicht. Gott, wir limitieren dich nicht. Egal, was mir meine Tradition oder auch meine Erfahrung sagt, ich höre auf, dich zu limitieren. Wenn du willst, kannst du. Was hat uns Jesus im Gebet beigebracht? Dein ist die Kraft. Das beten wir, oder? Dein ist die Kraft. Und am Anfang beten wir im Vater unser, dein Wille geschehe. So, das trainieren wir jetzt mal zusammen. Zusammen, dein ist die Kraft, dein Wille geschehe. Das geht besser. Dein ist die Kraft, dein Wille geschehe. Hier machen wir einen kurzen Fullstop, bevor ich weitergehe. Ich möchte, dass wir kurz das nicht einfach hören, sondern dass wir das in die Tat umsetzen. Überleg, wo hast du bislang Gott limitiert in deiner Not und in deiner Verzweiflung, in deiner Hilflosigkeit? Wo wünschst du dir echte Veränderung? Vielleicht sogar, wo du siehst, dass in deinem Leben oder im Leben deiner Kinder oder der Menschen, die dir lieb ist, dass der Satan seine Finger im Spiel hat. Lass uns das kurz vor Gottes Angesicht bringen. Jesus, wir limitieren dich nicht. Wir wollen ausrufen, wenn du willst, kannst du. Wenn du willst, kannst du. Und du siehst, was uns beschäftigt, was uns runterziehen möchte, was uns hoffnungslos macht, was uns in die Verzweiflung treibt, was uns nicht mehr schlafen lässt, wo wir unruhig sind. Wenn du willst, kannst du. Herr, wir beten. Dein ist die Kraft. Dein Wille geschehe. Amen. Dass es nicht auf unseren großen Glauben ankommt, sondern auf unseren großen Gott, zeigt Jesus, indem er handelt, das lesen wir jetzt gleich, bevor der Vater einen vermeintlich vollkommenen Glauben anzubieten hat. Also noch einmal, dass es nicht auf unseren großen, starken, soliden Glauben ankommt, sondern auf unseren großen Gott, zeigt Jesus, indem er handelt und rettet, Veränderung schafft, bevor der Vater in so einer Vollkommenheit glaubt, wie wir das manchmal gerne meinen, dass das notwendig sei. Vers 25 bis 27. Also nach dem Spruch, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihr merkt, in welcher Spannung die menschliche Seele stecken kann. Das reicht Jesus. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und wie es so oft geschieht, er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Also der Dämon schreit aus dem Menschen und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Nicht der große Glaube hat Rettung bewirkt, sondern ein großer Jesus. Wo ein einfacher Vater, der im Todestal war, Jesus begegnet und nur aufgrund der Begegnung mit Jesus in diesem Mist, in diesem Dreck anfängt, Gott zu vertrauen, mehr als seinen Umständen und dennoch diese Spannungen sich merkt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf meinen Zweifeln. Und das reicht Jesus und er reißt ihn da raus und bewirkt Starkes. Jetzt, und das ist dann der letzte Punkt, jetzt erst erfahren wir, warum die Jünger fehlschlugen, als sie versucht haben, diesen Jungen von einem bösen Geist zu befreien. Also warum die Jünger keinen wirksamen Glauben hatten, um eine Veränderung herbeizuführen. Vers 28 und 29, die letzten beiden Verse unserer Passage. Und als Jesus in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Spannend, dass sie das nicht vor den anderen fragen, ja, sondern erst, wenn sie allein sind, wenn alles top secret ist, wo man das Gesicht nicht so verliert vor den anderen. Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Es gibt, das als kurzer, ganz kurzer Exkurs, es gibt einige Manuskripte, die man gefunden hat, wo es heißt, diese Art kann, also von Dämonen kann nur ausgetrieben werden durch Gebet und Fasten. Und die Theologen fragen sich, was war jetzt ursprünglich? Hat Jesus gesagt Gebet oder Gebet und Fasten? Fasten ist sicherlich eine wichtige geistliche Übung. In der Apostelgeschichte sehen wir es immer wieder, dass gefastet wurde, um vor Gott einfach seine Bedürftigkeit zum Ausdruck zu bringen. Seinen Mangel zum Ausdruck zu bringen. Und zu sagen, Ich brauche dich mehr als Brot. Ich brauche dich mehr als Trinken. Das ist eine Gebetshaltung, wo wir unsere Ernsthaftigkeit in unserer Situation vor Gott legen. Dennoch glaube ich, dass an dieser Stelle Jesus nicht und Fasten gesagt hat, einfach aus dem Grund, weil Jesus vorher sagte, solange ich hier bin bei euch, braucht ihr nicht fasten. Da gab es mal so einen Disput zwischen den Jüngern von Johannes, meine ich. Die meinen, warum fasten deine Jünger nicht und wir schon? Also der Bräutigam ist da. Warum soll man fasten? Jetzt muss man feiern sozusagen. Fasten werden sie später. Deswegen glaube ich, dass Jesus ihnen an dieser Stelle nicht sagt, naja, hättet ihr gefastet. Ja. Aber wie dem auch sei, Fasten ist eine wichtige geistliche Übung oder ein geistlicher Ausdruck unserer Haltung vor Gott. Wo wir uns einig sein können, ist, diese Art von Besessenheit oder von dämonischer Kraft kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Und hier erfahren wir jetzt, warum die Jünger keinen siegreichen Glauben hatten. Und das ist wichtig, das zu hören, die letzte Aussage mit der ersten Aussage. Als Jesus kommt, sieht er seine Jünger was tun? Streiten. Meine Lieben, das ist wichtig. Die Jünger hatten keine Zeit. Sie waren zu beschäftigt zum Beten. Warum? Weil sie stritten. Die Welt liegt ohne Jesus im Sterben. Und beachte, dass der Streit zwischen diesen ganzen Parteien so viel Raum einnimmt, dass ein verzweifelter Vater fast in der Menge untergeht, anstatt Hilfe zu erfahren. Statt ins Gebet zu gehen und seine Bedürftigkeit vor Gott Ausdruck zu verleihen, seinen Glauben, seine eigene Hilflosigkeit, aber Gottes Größe, das ist Glaube, ja, vor Gott Ausdruck zu verleihen, im Gebet ihn zu suchen und ihn zu bestürmen, dass er etwas tut, streiten sie lieber. Und wenn wir uns nicht auf diese geistlichen Disziplinen, Gebet, Gottes Wort, Fasten, wenn wir uns auf diese Dinge nicht konzentrieren, dann werden wir in Streitigkeiten verwickelt und für das Reich Gottes unwirksam werden. Und viele, viele Christen und Gemeinden sind bis heute unwirksam, weil sie genau an diesem Punkt stehen. Weil sie sich fragen, warum passiert hier nichts? Anstatt zu beten und Gott zu suchen, in seine Gegenwart zu gehen, von dort gestärkt dann in den Dienst hineinzugehen und den Menschen in ihrer Notlage zu helfen, labert ihr und streitet und wollt lieber eure Debatten gewinnen als Menschen für Christus. Die Jünger nehmen es in Kauf, das muss man sich mal überlegen, eine Diskussion zu gewinnen. Oder sie nehmen es in Kauf, den Kampf gegen Satan zu verlieren, aber am Ende Recht zu haben. Oh, wie sehr steckt das in uns drin. Ich will Recht behalten. Ich habe Recht. Welcher Streit kann so wichtig sein, dass du nicht betest? Streit, sagt Paulus, ist ein Werk des Fleisches und steht diametral der Frucht des Heiligen Geistes entgegen. Und Paulus ist richtig scharf in seiner Rede. Er zählt da viele Punkte auf. Diejenigen, die diese Dinge tun, und Streit gehört dazu, werden Gottes Reich nicht erben. Die, die streitsüchtig sind, die in ihrem Streit verharren, werden Gottes Reich nicht erben. Deswegen sagt Jesus auch nicht, dem Streitenden ist alles möglich, sondern dem Glaubenden, der sich im Gebet an Gottes Macht, an seine Möglichkeit, an seinen Willen und an seine Ehre klammert. Ich frage uns, verbringen wir mehr Zeit im Gebet oder mehr Zeit in Wortgefechten? In Rechthaberei. Zu viel Kraft geht verloren, wenn wir mehr daran interessiert sind, an Argumenten, als an Gott. Und ich frage mich, wie wird diese Gemeinde hier gesehen? Wird diese Gemeinde als Ort gesehen, wo sinnlose, fruchtlose und überflüssige Kontroversen das Miteinander bestimmen? Oder suchen wir Gottes Nähe und Gegenwart im Gebet, um voller Glauben dann den Armen das Evangelium, den Gefangenen ihre Freilassung, den Kranken ihre Heilung und den Unterdrückten ihre Befreiung zu verkündigen? Ich sage das, weil ich selber ein sehr streitbarer Typ bin und weil ich sehr gerne Recht habe. Sehr gern. Aber Gott irgendwann den Finger drauf gelegt hat und mir gezeigt hat, das ist ein Götze, den du anbetest. Dir ist es wichtiger, Recht zu haben, als demütig zu sein. Dir ist es wichtiger, Recht zu haben, als deinen Mitmenschen zu lieben. Was du tust, ist, du stellst dich in den Mittelpunkt und du stellst dich ins Zentrum. Du rechtfertigst dich selber ohne mich. Bitteschön. Wenn der Streitgeist einmal in eine Gemeinde einkehrt, dann darf man sich warm anziehen. Lasst uns lieber beten. Lasst uns lieber Gott suchen. Und in den Dingen, wo es Uneinigkeit gibt, erwarten, dass Gott gerade rückt und dass Gott zueinander führt. Amen.
Amen.
Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, wir danken dir, dass der Glaube, den du einforderst, damit Wunder gesehen werden, kein vollkommener Glaube ist, den ich irgendwie produzieren muss und wo ich mich einfach bemühen muss und noch härter daran arbeiten muss, damit ich auch ja richtig und stark und intensiv und alles richtig glaube, sondern dass du an Beziehung interessiert bist. Und ich bitte dich, dass du in uns den Glauben bewirkst, dass wir dich sehen und dass wir in unserer Hoffnungslosigkeit uns in deine Arme begeben und in dir anfangen zu ruhen und dir einfach nur wie Kinder sagen, wenn du willst, kannst du. Wenn du willst, kannst du. Und so kommen wir zu dir zum Gebet und wenn wir die Lieder singen, mit unserem Anliegen auf dem Herzen und bitten dich, Herr, dass du wirkst. Dein ist die Kraft und dein Wille geschehe. Amen.